Guten Tag.
Moin.
Hier sind wir wieder aus zurück aus der Urlaubszeit und diesmal alle zusammen, das erste Mal in diesem Podcast körperlich
ja.
an einen Ort.
In einem Raum. An einem Tisch.
Das haben wir das in den ganzen. Wir mittlerweile machen wir das ja jetzt auch schon über ein Jahr.
Ja.
Sie. Und haben es jetzt geschafft, das erste Mal uns zu treffen. Im Süden haben wir uns getroffen.
Schöne Oberfranken.
In Oberfranken. Und ja, wir sind wieder jetzt gemeinsam hier Podcast aufnehmen. Und zwar einmal, der uns eingeladen hat, der Patrick. Ist da.
Hier.
Und Nils ist auch da.
Genau.
Ich muss auch sagen, ich glaube, ich tue mein Mikrofon für die nächsten Aufnahmen hier rüber. Das ist viel bequemer wieder vom PC.
Ja. Genau. No. Und jetzt ist irgendwas passiert.
Ja?
Nö. Okay.
Sieht gut aus.
Ja, und neue Aufnahmetechnik haben wir auch. Und ja, das war der Stecker.
Ah, Sven hat sich ausgestöpselt.
So, und nee, läuft alles.
Nicht bewegen.
Nicht bewegen, einfach nur sprechen.
Genau, sitzen bei Patrick in der Firma am schönen Besprechungstisch.
Richtig.
Genau.
Alles nagelneu.
Alles nagelneu und versuchen wir heute mal eine Folge aufzunehmen. Beginnen tun wir ja immer mit Feedback, die wir nicht erhalten. Doch einen haben wir. Wir haben einmal Feedback erhalten.
Eine Kritik, die heute nicht passiert, weil wir haben keine Mäuse auf dem Tisch.
Ja, genau. Definitiv. Ja.
Weil wir haben
also keine Live-Kritik.
Keine. Nee, wir haben eben halt sonst immer, oder ich habe immer geklickt. Also das trifft genau einen. ich habe immer auf die Maus rumgeklickt. Das wirkt ein bisschen störend, deswegen habe ich jetzt auch keine Maus. Also kann ich nicht klicken. Und wir werden uns bessern, aber versuchen wir mal einzuhalten.
Solches Feedback brauchen wir, damit wir besser werden, ne?
Genau. Ja, was haben wir noch? Ja, sonst Feedback wäre natürlich hier nochmal der Aufruf. Ich sag das jetzt nochmal. Also Kritik und Vorschläge oder was auch immer, immer bitte an info@nerdarray.de und gerne auch Themen oder wenn wir was Falsches erzählen, hier einfach mal Bescheid sagen. Wäre ganz nett, wenn ihr euch mal meldet. Ja, danke dafür. Ja, dann haben wir hier noch ein Off-Topic-Themen. Dann haben wir, Patrick hat erzählt, dass er einen Stift hat.
Das haben wir das letzte Mal vergessen.
Ja.
Ja.
Du hast einen Stift.
Ja, hier.
Wow.
Ja,
das ist ein ganz tolles Ding.
Ja, für einen Audio-Podcast ganz gut, beim Zeigen.
Ja.
Guck mal, ich habe einen Stift.
Aber gerade so ein bisschen zum Zeichnen, Tablet dann und mal schnell was aufschreiben, ist es tatsächlich sehr praktisch.
Ja.
Diese Pencil-Sachen dann funktionieren recht gut, muss man tatsächlich sagen. Es hat mich selber total fasziniert, wie das tatsächlich einfach geht.
Haben die auch so ein haptisches Feedback? Also fühlt sich das aber wirklich so an?
Nee. Das ist bloß blöd, weil du hast dann so eine Tippfunktion. Ich habe mich immer gewundert, warum wechselt der jetzt auf diesen blöden Radiergummi?
Ja. Yeah.
Nein.
Wenn du Doppelklick machst, dann radiert er. Genau.
Ja.
Genau.
Okay.
Also kannst du abschalten, aber ist ganz nett, aber nicht so sicher, ne? Also man muss genau diesen Rhythmus einhalten.
Ja. Ja, genau. Weil dann mit diesen GoodNotes dann da eben auch mal schnell bei Kunden was mal aufmalen. Inzwischen habe ich auch dann selber schon, weil ich hier dann gesessen habe, dann mein Zeug geplant.
Ja.
Ist besser wie in PowerPoint irgendwas rumzumachen.
Ja. Ja. Ich finde es auch, ich habe auch einen Stift.
Schön. Muss ich mir auch einen Stift kaufen.
Ja, genau.
Ja, sonst gehörst du nicht dazu.
Ja, genau.
Okay.
Ist ganz angenehm. Also so so ein Notizblock. Eigentlich gibt's ja nichts Besseres, ne, als so ein Notizblock. Nur was ich an einem Notizblock immer schlecht finde, man findet es nicht wieder. Man kann es auch nicht durchsuchen und Zettel werden auch gerne mal, ja, brauche ich nicht mehr, schmeiße ich weg.
Ja.
Und ja, in solche Notizen, die behältst du vielleicht ein bisschen länger. Aber dann würdest du das auch nicht wiederfinden, wenn es nicht durchsuchbar wäre. Und das Gute hier dran ist,
du kannst taggen oder
ja, genau, weil die, da ist ja OCR auch drin. Das heißt, wenn du was geschrieben hast, kann er das textuell eben halt auch suchen. Also das ist recht nett, nice, ja. Ganze nach Datum und sowas, alles sortiert er eh sowieso.
Ja, gerade bei einer Online-Besprechung bei Zoom gibt es eben dieses Plugin,
ja,
wo du direkt das Tablet einbinden kannst. Achso, dann kannst du es als zusätzlichen Bildschirm da direkt drauf malen.
Ja.
Also als Whiteboard quasi. Das ist echt, das ist eine coole Geschichte.
Funktioniert das auch unter Windows dann?
Ja.
Okay. Also, dann reagiert er auch auf iPad.
Ja,
also du bist mit Zoom da
drin.
Ja. Ah, okay. Ja, das habe ich noch gar nicht probiert. Zoom ist an mir vorbeigegangen. Ja. Wir haben nur die andere schlechte Software.
Ja, ja, doch, Zoom schon ab und zu mit Hochschulen und so, ja, aber großen und Ganzen das andere Produkt.
Ja, ja, genau. Ja. Ja, schön.
Sehr gut, ja, dann muss ich mich ja auch mal mit dem Thema beschäftigen, glaube ich. Mein MacBook ist jetzt auch so alt, wird Zeit mal für was Neues. Ja.
Ja, das ist
Kauft man sich dann erst den Stift?
Ja, am besten.
Erstmal damit üben, ne? Ja, okay.
Kannst du mit auf dem Handy bestimmt auch nutzen.
Ja.
Nee, nicht so richtig.
Aber Rückseite reinkratzen.
Ja. Ja, schön. Ja, was haben wir uns heute ausgedacht? Topic. Topic für heute war, weil wir ja keine Vorschläge von unseren Mithörern bekommen, denken wir uns immer selber was aus.
Wird und, meistens chaotisch.
Ja,
und naja, es macht ja Sinn, nach Feldbussen mal über reden, wofür nutzt man denn Feldbusse?
Genau.
Das sind dann quasi die verteilten Steuerungen und ja, Konzepte zum Aufbau von Steuerungssystemen, ne?
Genau. Und ja, Patrick kann ja mal erzählen, hast du schon mal ein verteiltes Projekt bestimmt mal gemacht in deiner Laufbahn, oder?
Ja, das kennst du ja auch noch. Mit den
ich war da auch
mit den 24 Steuerungen, die da miteinander quatschen. Ja. Über Profinet verbunden, also wieder beim Feldbus.
Ja.
War eigentlich schon ein spannendes Thema, weil man da, also die Anforderung war ja mit einer Millisekunde synchron. Ist natürlich Käse, funktioniert nicht mit normalen Profinet. Aber mit ganz harten Einstellungen hat man die 4 Millisekunden ganz gut geschafft. Und da hat man dann schon ganz andere Problemchen. Klar, du hast eine lokale Intelligenz auf der Steuerung, aber du musst ja die Daten, was die arbeiten sollen, trotzdem irgendwie aufteilen. Und da, wie bekommst du die dann hin? Weil die Ursprungsidee war ja, dass man da einen riesen Variablenhaushalt über die Visualisierung kopiert. Haben wir gesagt, das ist nicht machbar.
Ja.
Aber es sind so die Problemchen, die man eben hat. Da kann man halt nicht alles aufblasen und sagen, ja, da muss man eben die ganzen Variablen einfach
rüberkopieren.
Genau. Und halt duplizieren und mehrmals machen. Da war es dann ja so, dass man es über eine Hauptsteuerung hat und dann gesagt, jetzt verteilen und das dann eben auf die einzelnen Unterstationen geladen. Das war dann sicherlich erstmal besser wie die andere Variante.
War das so eine zeitkritische Applikation oder?
Nur im Ablauf dann.
Ja, okay.
Deswegen musste man einmal die Rezeptdaten, also die, wie die Ventile geschaltet werden, einmal draufladen, danach Anlage starten und dann hatten die ja die Daten lokal.
Ah, okay.
Dann hast du quasi nur noch den Winkelgrad von der Anlage an die einzelnen Stationen verteilt und die waren eben in unterschiedlichen Winkeln gestanden. Und das war dann zeitkritisch und das hat mir eben geschaut, dass wir unter die 4 Millisekunden kommen. Alles andere war dann egal, weil du kannst es mit Profinet, das funktioniert dann nicht mehr.
Nee,
in der Datenmenge. Nee. Und vor allem, du kannst ja nicht diese Rezeptdaten quasi zyklisch übertragen, weil es überträgt ja dann wirklich zyklisch, egal ob was drinsteht oder nicht. Ist ja nicht wie bei Ken, dass du sagen kannst, ich übertrage es nur, wenn es sich geändert hat. Sondern Profinet überträgt dann zyklisch und dann hast du halt bei 24 Stationen, da hast du ja richtig Datenmenge drauf.
Ja. Das war so nicht möglich. Ja, also Intelligenz war notwendig an jeder Station und die wusste dann, an welcher Position sie stand und Genau, dann musste sie selber errechnen, was denn die Daten für diese Station war oder was sie abarbeiten musste. Genau.
Das war dann schon eine geschickte Lösung, ja. Trotzdem, war schon ja. Cool. Hm.
Genau, dann konnte sie autark arbeiten, aber vorher hat sie den Rezeptdaten bekommen, genau, um das auszuführen. Also ging ihr also im Prinzip um Rundläufer, der ein bisschen Speed gemacht hat und ja, war schon ein interessantes Ding. Entwickelt haben wir das an einer Maschine, die nur eine Station hatte, also 360 ja. Grad, eine Wurzel. Die hat der Rundläufer, also grundsätzlich war die Entwicklung so, dass man sagt, ja, okay, wie macht man das überhaupt? Und dann hast du 360 Grad gehabt und gab es in verschiedenen Ausführungen in die Maschine.
Ja, und wir hatten zwei Stationen, hatten wir.
War das eine Zwei-Station ja. oder eine Station? Eine Zwei-Station? Ja. Ja, okay. Und dann der Prüfstand hatte dann eben halt diese zwei Stationen und auf 360 Grad und hat nicht gedreht. Sondern
haben es halt simuliert.
Ja, genau. Und damit hat man dann angefangen. Ja, das war interessante, ja, war eine Herausforderung erstmal, das zu begreifen, was man da überhaupt baut und wie man da rangeht.
Da war ja auch Profinet noch ganz neu. Wir haben ja überhaupt nicht gewusst, was man da machen kann.
Ja. Ja. Wir haben nur, ja, wir wussten nur sehr früh, dass wir die Daten nicht rüberkriegen.
Das war sehr schnell klar, ja.
Das war rechnerisch nicht möglich. Also physikalisch nicht möglich und damit mussten wir uns was einfallen lassen, ja.
Ist wahrscheinlich auch schon 3-4 Jahre her.
Ja, 10, ja, bestimmt, ne? Oder noch länger, ich weiß das nicht mehr. Ja, schon ein bisschen her.
Ja, 2008 war es.
2008.
Oh, ja. Also eher 15.
Ja.
Ja. Ja, 15 Jahre, ja, genau. Ja, war eine schicke Anlage. Läuft noch heute sowas, ne?
Die läuft noch, ja.
Ja, genau. Haben so welche nachgebaut und sowas. Also Konzept funktionierte.
Allein, dass der Rundläufer über den Schleifring Ethernet so sauber überträgt, das hatte ich eigentlich am Anfang gedacht, das geht nicht.
Hm.
Das funktioniert aber, ist überhaupt kein Problem. Also es war damals schon überhaupt kein Problem.
Ja. Ja, das ging gut.
Würdet ihr es heute trotzdem anders machen?
Ja. Würde ich bestimmt mit der Erfahrung, die ich heute habe, würde ich es vielleicht nicht. Also wir haben so einiges gebaut, weil wir da eine Vorschrift hatten, einen bestimmten Standard einzusetzen. Das hieß damals Weinstephan.
Halt ein OMAC.
OMAC, ja. PAC ML, also wirklich diese Statusmaschine zu bauen. Und aus der Erfahrung raus, haben wir uns angeguckt und was bedeutet das alles, ne? Aber eigentlich ging es nur um die Steuerung selbst. Das heißt, der Maschinenbediener, das war das Wichtige, durfte die Maschine nur mit drei Tasten bedienen. Rauf, runter und rein, glaube ich, ne? Enter, übernehmen ist das denn, ne? Rauf, runter, übernehmen.
Ja, das war das Wesentliche, war ja bloß das Einschalten der Statusmaschine durchtickern.
Ja, genau.
Und das war eigentlich auch schon eine coole Geschichte, weil der Bediener hat nur zwei Tasten gehabt. Ja, genau. Und der Reset halt.
Ja, genau. Diese drei Tasten. Und das war Weinstephan Standard, hieß das dann immer.
Ja.
Und dann kann man mit diesen drei Tasten, kann man die ganze Maschine bedienen. So, und dann haben wir gesagt, ja, okay, das haben uns den ganzen Standard angeguckt und haben gesagt, ja, dann müssen wir die ganze Maschine so aufbauen. Das so und dann jede einzelne Station, 24 und die Hauptstation und den Kompressor.
Da haben wir uns dann ein bisschen im Klein-Klein verloren.
Und das war, es war, würde ich heute jetzt nicht mehr so machen.
Ja. Nee. Hat man ja daraus gelernt, dass wenn man dann merkt, es wird jetzt zu kompliziert, dass man einfach sagt, okay, geht mal wieder zurück und damals war man halt noch zu unerfahren, dass man gesagt hat, ja, man geht wieder zurück. Diesen Schritt zu sagen, nee, macht man nicht, das macht keinen Sinn.
Genau. Und aber man hatte, eigentlich war das jetzt nicht verkehrt, irgendwie diesen Status, also überhaupt eine Statusmaschine zu haben für einen Teil. Aber ob man den immer da reinpressen muss, das weiß ich nicht. Weil das ist bei manchen Ein- und Ausschaltfunktionen und du hast da eine OMAG-Statusmaschine da dran, macht das nicht einfach zu handeln.
Durchgängig war es.
Ja.
Schlecht zu lesen, aber durchgängig.
Genau. Ja. Und aber sonst lief's gut, ja. Können wir. Ja. Ist eben halt, ich glaube, es ist nicht so wartbar denn am Ende, ne? Wenn das so, also wenn du jetzt jemand Fremdes daran setzt oder so, das war, glaube ich.
So kompliziert, wie es dann war, war es schlecht, aber
ja.
Naja, ein paar Schritte einfacher.
Wenn man halt über die verteilten Systeme dann wirklich nachdenkt, macht es ja Sinn, was Definiertes an Schnittstelle zu haben.
Ja, das war, also die erste Ebene, schon, die war gut.
Genau.
Und wir haben es halt dann ein bisschen übertrieben.
Ja. Ja. Aber es ging trotzdem. Also es war soweit erfolgreich, aber würde ich mit der Erfahrung heute ja nicht wieder so bauen. Nee. Aber sonst war das ein interessantes Projekt, ja. Und
also im Zeitpunkt damals, da waren wir ja auch bei anderen Kunden, da die hatten ja auch dann Software im Einsatz, die von selbst verteilt. Also quasi der Compiler dann irgendwie automatisch zwei Prozessoren Aufgaben zuweist. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil woher weiß der Prozessor, was jetzt wohin gehört? An den Stellen wird es dann richtig hakelig. Und das haben wir dann schon bei den Multicore-Systemen. Da fängt es schon im Kleinen an.
Ja, genau. Ja.
Welcher kann, darf was machen?
Ja, oder definierst du, welcher was machen soll, oder lässt du das System selber machen?
Richtig. Also, da gab es ja damals auch schon die Diskussion im Ansatz, wie macht man es? Weil egal wie man es macht, ist falsch.
Ja.
Entweder für uns der Kunde oder das System macht halt irgendwas, eine falsche Zuweisung, die halt Käse ist.
Ja, angefangen hat das ja eigentlich alles mit dieser IEC 61499. Das wäre dann die verteilte Systeme. Und da hat man das ja so gelöst, dass solche Funktionsbausteine geschrieben worden sind für die Aufgaben der einzelnen Systeme, die irgendwo gesessen haben, in irgendeinem Maschinenteil. Und quasi über so ein Sync-Signal, das sich dann durch die Maschine schob, auf jeden Funktionsbaustein, der auf jeder einzelnen verteilten CPU war, wurde dann angetriggert, nacheinander. Also im Prinzip hat man ja vorher eine zentrale Steuerung, wo alle Funktionsbausteine in eine Steuerung drin sind, und jetzt hat man diese Funktionsbausteine verteilt,
ja,
aber immer noch in einer Kette reingepackt.
Erinnert also, mich an so ein Tokenring-Netzwerk.
Genau, so was wäre das denn. Ne? Ja. Also einfach so durchgehen und dann hast du ja im Prinzip das Gleiche wie vorher, nur nicht zentral. Insofern, für mich war das irgendwie nicht so, also zeitkritisch oder zeitkritische Aufgaben, würde ich sagen, gehen damit nicht zu lösen.
So. Ja, nur lokal dann. Du kannst ja nur im oberen Feld dann eben sagen, Steuerung mach mal, schalte ich mal ein.
Ja.
Und alles, was zeitkritisch ist, muss dann innerhalb der Steuerung stattfinden.
Genau.
Du musst bloß nach oben sagen, bin fertig.
Genau, ja, ja. Aber die, also Code, der kann eben halt nicht schneller ablaufen, oder die Leistung, die ist jetzt zwar verteilt auf verschiedene Dinge, aber die Durchlaufzeit ist immer noch die gleiche. Und das ist irgendwie, was mir aus der Norm heraus nicht so richtig den Vorteil gibt. Also weiß ich nicht. Also das war immer schwierig nachzuvollziehen.
Du kannst halt Rechenleistung verteilen, aber erkaufst es dir halt durch eine höhere Komplexität,
ja,
wie es verwaltet werden muss, ja, durch einen Wasserkopf.
Ja. Ja, richtig. Das ist dann. Und dann musst du es ja so verstehen. Und es gab eben halt ein Unternehmen, wie hieß es, das war hier dieses Vor-Diag.
Ja.
Das war irgend so ein Forschungsprojekt oder sowas, ne? Da waren wir auch mal dran beteiligt.
Die waren ja auch auf der Messe dann.
Ja.
Mit ihrem Tool, mit dem automatischen Verteilen von den Systemen.
Ja, automatisch war das nicht, aber das war irgendwie eine Entwicklungsumgebung für alle, ja, Unterstationen, genau.
Ja. Ja.
Und der musste aber trotzdem sagen, dieser Funktionsbaustein läuft da. So, das war also auf der und der Station. Und das hat das Verwalten jetzt auch nicht einfacher gemacht, fand ich, weiß nicht.
Nee, da hat mir dann einfach das Beispiel gefehlt für die Anwendung. Hm. Wo kann man das sinnvoll anbringen?
Ja, genau.
Vielleicht hat sich das auch nie richtig durchgesetzt oder kennt jemand, was mal eingesetzt hätte?
Nee, also die Norm als solches nicht.
Die Grundidee war ja immer, dass man kleinere CPUs nehmen kann, die weniger leistungsstark sind und dafür viele.
Ja.
So eine Art Schwarmintelligenz.
Genau. Ja, ja. Das wäre so das Ziel, ne? Aber das sehe ich jetzt so nicht. Oder ich habe das falsch verstanden. Das kann natürlich auch sein, aber irgendwie habe ich also dieses verteilte System als solches, dass das zu der Power der Gesamtanlage hinzugezählt wird, habe ich nicht gefunden, sondern das waren immer nur, wird das hintereinander abgearbeitet und dadurch synchronisiert, ja. Und das war's denn. Und das kannst du eben halt nicht so einfach projektieren. Also ja, ne. Das ist, da musst du viel drüber nachdenken.
Ja, richtig.
Oder zusehen, dass du es auf eine CPU gepackt kriegst.
Ja. Genau. So, und da machst du es ein bisschen einfacher, ne? Also genau. wenn das, und die Frage ist ja, wo fängt man an beim Projektieren, ne? Also denkt man immer gleich an verteilte Systeme oder wenn du jetzt eine Anlage anfangen würdest, würdest du sagen, ich denke mal darüber nach, auch Code irgendwo anders ablaufen zu lassen oder sagst du, nee, erstmal alles zentral?
Der einzige Vorteil, den du haben kannst, ist, wenn du extrem flexibel sein willst.
Ja.
Da sagst du, Maschinenbau hat jetzt irgendwie, ein Teil der Maschine ist wird immer gebaut und ein Teil wird eventuell dazu gebaut.
Ja.
Da dann sagen kannst, du steckst einfach mit Ethernet zusammen, die erkennen sich, wenn die da ist, weiß ich, wie die Anlage aussieht.
Ja.
Das kann vielleicht so ein Vorteil sein, dass man sich das dadurch erkauft.
Ja.
Ja.
Weil das könntest du quasi ausliefern, den ersten Teil, dann stellst du die zweite Anlage in, zweite CPU, synchronisiert, zusammengesteckt.
Ja, auch dann brauchst du wieder eine definierte Schnittstelle, ja, oder wieder mit PackML und so, das wieder irgendwie Sinn macht, ne?
Ja.
Oder mit solchen Normen wie PackML.
Ja. Ja. Also das wäre zum Beispiel was, wo man sich leicht vorstellen könnte. Dass man sagt, jetzt habe ich hier wie bei den Extrudern, ich habe einen Abzug, den koppel ich vielleicht mit dazu, den kann ich vor die Anlage mal schnell hinschieben, steck den ran.
Ja, ich habe sowas mal, also das war halt absolut zeitunkritisch und das waren asynchron ablaufende Prozesse auf jeder Steuerung. Aber im Prinzip war es auch egal, ob das System aus einer, zwei, drei oder vier Steuerungen besteht. Mhm. Weil jede Steuerung hatte halt eingekapselte Funktion, eine Ventilsteuerung, eine Tankmessung, ein Alarmsystem und keine Ahnung, noch irgendwas anderes. Aber die waren halt, also die haben sich miteinander unterhalten, weil sie dann irgendwelche Fehlerwerte oder so weiter, haben sie sich untereinander, kannte jedes System. Aber es war jetzt halt nicht zeitkritisch, dass ich jetzt innerhalb von Millisekunden reagieren musste.
Okay.
Und ob da jetzt ein Alarm in 500 Millisekunden ankommt oder in 100, das war...
Ja, da funktioniert es am meisten.
Genau,
ja.
Genau. Genau. Und übergeordnet waren dann noch zwei Rechner, wo dann Laufzeitsystem drauf war, mit Visualisierung und dem ganzen Gedöns. Aber das war halt so zeitunkritisch, da war die Synchronisierung war überhaupt kein Thema. Ja.
Ja. Ja, in den meisten Systemen, also ich sag mal, in den meisten Anlagen ist das ja irgendwie, die man so plant, ist zentral eigentlich erstmal die Lösung, ne? Da fängt man erstmal mit an.
Ja. Ja, natürlich, weil allein für die eigene Verwaltung ist es ja einfacher.
Ja.
Ist ja schon so kompliziert, wie jetzt viele wieder zu den zwei CPU-Lösungen mit Visualisierung getrennt von der Steuerung gehen.
Ja.
Gab mal so eine, man hatte das mal gehabt, dann ging es mal auf die ein CPU-Lösung, Visualisierung und Steuerung auf einem Gerät.
Ja.
Da gab es ja auch diese Control-Terminals von jedem und. Jetzt plötzlich geben wir wieder einen anderen Weg, dass man sagt, man trennt es wieder auf.
Ja.
Weil man jetzt wieder anderer Meinung ist und dann hast du halt die doppelte Verwaltungsaufwand, weil du wieder überlegen musst, was ist jetzt Visualisierungsaufgabe, was ist Steuerungsaufgabe. Ja. So hast du halt alles auf einem, zack, aufgespielt, Punkt.
Ja. Aber das, also der Gedanke dieser Dezentralisierung, also gibt es ja diesen Begriff der Orchestrierung am Ende, ne? Das heißt, dieses Leitsystem und viele kleine Steuerungen, die irgendwas erledigen, sehen wir jetzt ja auch wieder in den neuen Normen, das ist dieses MTP, was denn wirklich den Gedanken wieder aufnimmt. Aber ich finde immer, ein Leitsystem, also zeitkritische Sachen, also damit kannst du das nicht lösen. Also das heißt, da ist irgendwie nur, ich gebe einen Befehl runter, der macht irgendwas und dann
antwortet mir und ich sage dem Nächsten, mach das Nächste.
Mach das Nächste weiter.
Genau, ne? Dafür ist ja gedacht.
Ja, genau. Und dann wird das ausreichen. Ne? Also dann hast du so eine Dezentralisierung als solches erstmal so fertig. Ne? Also,
ja, wenn es dann zeitkritisch ist, brauchst du wieder eine Querkommunikation zwischen den CPUen, weil das muss halt ein bisschen zügiger
gehen. Ja, genau. Das wäre dann die Lösung dafür, um zu sagen, da kann man auch irgendwas schneller machen oder synchronisieren. Ja, das wäre schon. Aber so richtig tolle Lösungen gibt's da irgendwie noch nicht.
Noch keine gesehen.
Nee.
Und Modul-Type-Package sagt's ja eigentlich schon, dass dann auch jede Steuerung für sich irgendein Modul, was dann über ein übergeordnetes System kommuniziert und das managt halt dann den gesamten Anlagenstrang oder wie die Anlage.
Das ist genau die Idee, die Patrick gesagt hat, hier, wo du sagst, ich stell da was dazu oder so.
Ja, genau.
Also dann nehme ich dieses Modul Package. Die Idee ist dann ja auch die Visualisierung dann dazu zu haben. Stecke ich dazu, aber das ist dann alles im SCADA-System obendrin. Und vielleicht wäre das ja in Zukunft, ja, jetzt denken wir mal, machen wir mal Innovation.
Denken wir mal groß.
Denken wir mal ganz groß. am Ende muss es dann ja ein SCADA-System, also ein Laufzeitsystem als Steuerung auch anbietet. Hm. Also wirklich ein Echtzeit-SCADA-System. Das wäre wahrscheinlich dann die Lösung, um sowas zu steuern. Ne? Ich weiß nicht, ob sowas gibt. Keine Ahnung. Habe ich noch nicht gehört.
Egal, wie es ist, wer es erfindet, wir haben die Rechte dran, wir haben es zuerst erwähnt.
Ja.
Genau.
Das ist immer gut hier.
Ja, wir Kontonummer haben könnt ihr fragen.
Wir sind die Spezialisten dafür. Haben zwar keine Ahnung, aber wir haben das Recht darauf.
Ja.
Ja, das wäre so.
Die Ideen haben wir schon immer. Meistens wird es noch schlimmer, wenn wir abends dann beim Essen zusammensetzen. Dann kommen meist die schlimmsten Ideen und keiner schreibt sie sich auf.
Ja. Und irgendwann wird sie von jemand anders auch erfunden.
Ja.
Ja,
und die einfachste verteilte, jetzt will ich es nicht Steuerung nennen, sondern verteilte Systeme haben wir noch gar nicht erwähnt, das wäre dann Remote I.O.
Ja.
Das heißt eigentlich nur verteilte I.O. und nicht Steuerung.
Ja.
Es gibt dann ja meistens eine oder zwei Steuerungen, die einfach nur die Daten zu den Remote I.O.s hinschicken oder abholen und verarbeiten. Also da ist dann halt keine Logik auf den Substations.
Wäre zwar ein verteiltes System, aber keine verteilte
Steuerung.
Keine verteilte Intelligenz, aber verteiltes System.
Aber das gab es ja auch schon bei den Umrichtern und Servomotoren, die dann eine Codesys-Runtime drauf hatten.
Ja.
Oder halt im kleinen Anteil ein bisschen was draufladen konntest an Logik.
Und halt und so ein Kram.
Ja.
Also das ging schon in die Richtung eigentlich.
Mhm. Ja, aber also ich bin der Meinung, dass du dafür ein Tool brauchst, ne? Um sowas irgendwie im Überblick zu behalten. Sonst, da sitzt jetzt einer, der kennt sich mit den Parametrieren. Jetzt
sind wir beim Zettel. Da steht dann drauf, wie ist das zusammengesteckt.
Hast du jetzt
ja
einen Stift?
Ja.
Kannst du ja mal aufschreiben. Ja, aber das ist, da wird's ja schwierig, denn beim Debuggen, ne? Also, passiert irgendwas, aber das Zeug, was der auf den Umrichter gemacht hat, der ist nicht da oder keine Ahnung.
Allein Versionsverwaltung ist ja dann schon schrecklich.
Ja, spielt das überhaupt noch zusammen mit deiner neuen Version? Musst du das mittesten und so weiter? Also das ist, da wird schon ganz schön kompliziert, weil da läuft irgendeine Logik da unten ab, die du nicht kennst oder die du nicht im Griff hast. Ja.
Richtig.
Das ist
hast du eine Excel-Tabelle, wo drin steht, was sie machen soll?
Ja.
Im besten Fall.
Ja. Irgendjemand hat es mal definiert, aber ob das wirklich so ist, kannst du nicht sehen. Also das ist macht das schon schwierig. Und du hast eben halt nicht dein gesamtes Projekt. Das ist irgendwie schon etwas schwierig, ja. Ja.
Ja, da hilft nur im Keller aufbauen und testen.
Ja.
Was ja noch viel zu wenig gemacht wird.
Ganz
wirklich mal testet.
Ja.
Ja. Im Keller aufbauen reicht ja der Platz nicht, ne?
Ja, aber kommt drauf an.
Kommt auf den Keller drauf an. Also meinem Keller wird's echt eng.
Ja. Nee, bei mir geht's auch nicht. Nee, das wird schon schwierig.
Ein bisschen was kriege ich noch rein da unten.
Aber dann wären wir beim Thema Simulation in Zukunft vielleicht mal. Dann kann man sowas natürlich machen, ja, aber.
Wenn unten die Anlage steht und du hier oben sitzt, ist das dann verteilte Intelligenz?
Dann sitzt die Intelligenz unten, ja.
Das hast du gesagt.
Ja.
Nee, genau, das ist dann das nächste Riesenthema. Ja. Ich glaube, das Fass brauchen wir heute nicht mehr aufmachen. Nee. Simulation.
Genau.
Da können wir mehrere Folgen, glaube ich, drüber machen.
Ja, da sitze ich gerade dran.
Ja.
Simulationsthema.
Ach so.
Bis dahin haben wir da sicherlich noch ein bisschen Material gesammelt, wie man sowas aufbauen kann.
Ja.
Nee, da machen wir auch gerade schicke Sachen.
Ja.
Aber wie gesagt, das ist ein Thema für sich.
Ja, da gibt es ja auch zig verschiedene Ansätze.
Richtig.
Ja, dann haben wir schon über Konzepte gesprochen. Probleme, die entstehen, haben wir auch schon gesprochen, ne? Also Durchlaufzeit, schnelle Prozesse, nicht möglich, ja, nein. Was tut so eine Anlage, wenn so ein Kopf mal ausfällt? Was ist denn dann? Oder eine Steuerung, also ein Teil der Intelligenz eigentlich wegfällt. Was macht man denn dann?
Um Hilfe schreien, weglaufen.
Der Mensch fängt dann an zu stottern oder so.
Ja.
Nee, das ist halt, genau, also das, da ist dann bei verteilten Steuerungsprozessen der Vorteil, dass du lokal sowie auf der Gesamtanlage irgendwie reagieren kannst, weil jeder sollte mitkriegen, dass ein Teilnehmer nicht da ist. Bei Remote IO sieht das wieder anders aus. Weil
da ist keine Intelligenz.
Wie verhalten sich die IOs? Das weißt halt einfach im schlimmsten Fall nicht, weil du weißt ja nicht mal, wenn das Ding weg ist, ist die Spannung, ist es spannungslos. Sind die analog und digital Ausgänge noch gesetzt? Werden sie zurückgesetzt? Das muss dann ja alles irgendwie vernünftig im Griff haben, ne?
Ja.
Dafür hat man beim Kind dann Heartbeat und so Zeug erfunden.
Ja.
Dass man dann zumindest eine Reaktion in der Klemme erreichen kann.
Ja. Aber dann ist es auch immer nur ein Resetten, also runtersetzen, null oder.
Ja, zumindest mal definiert.
Ja.
Definiert runterfahren, ja. Oder abschalten. Ja.
Ja. Ja, aber die restlichen, Sachen würden dann ja nicht mehr weiterarbeiten können. Also wenn das ein Zusammenspiel
genau,
ist von einer Maschine, die im Ablauf ist, die müsste man sofort anhalten dann, ja. Das sind so ein paar Probleme, aber die hat man bei Remote IO genauso, wie Nils schon sagt, ja. Das ist natürlich richtig.
Die hast du immer.
Ja, da gibt's ja meistens irgendwelche Einstellungen, dass du sagen kannst, bei Fehler alles abschalten oder.
Ja.
Keine Ahnung, da muss man sich dann halt entsprechend drauf einstellen.
Ja.
Oder die Anlage so definieren. Ja. Da kommen dann solche Lampen zustande, die angehen sollen, wenn die Spannung aus ist.
Ja.
Ja. Genau. Sie melden, wenn die Spannung weg ist.
Ja.
Das ist schwierig.
Genau.
Ja. Über den Datenaustausch haben wir auch schon gesprochen, dass der vernünftig zwischen den Steuerungen organisiert werden müsste. Dazu musste natürlich auch irgendwie Thread Safe übertragen werden, dass er im ganzen Stück irgendwie oder wenn er noch nicht komplett ist, dass man ihn dann den Zugriff nicht erlaubt.
Da wird es aber dann richtig aufwendig.
Ja, genau. Mhm. Ja, das ist dann schon eine Wissenschaft für sich. Und
vor allem, wie willst du das testen?
Geht nicht.
Dass du mal sagst,
ich provoziere mal das
empfehle.
Ja, die kriegst du nicht hin. Nee, das kannst du.
Das ist nicht einfach, ne.
Da kommst du nicht so ran.
Da kennst du ein paar Spezialkunden, die wissen, wie das geht, wenn du was vermurkst.
Vermurkst. Ja. Ja, und dann haben wir großes Thema für verteilte Steuerung ist ja zum Beispiel. Redundanz ist auch so eine Art verteiltes System im Prinzip, weil ich habe zwei Steuerungen.
Nur, dass es eigentlich gar nicht verteilt ist, ne?
Nee, das ist nicht
verteilt. Ist einfach nur sicherer.
Sie erhöht die Verfügbarkeit.
Verfügbarkeit, genau.
Genau, und
aber das ist schon dieses Synchronisationsproblem zwischen den beiden.
Genau, ja. Und dann müsste man eben die Ablösung ist eben halt das Problem, ne? Welche Steuerung übernimmt welchen Part wann oder sowas, ne? Also das wäre
genau, auch was, sowas. Was löst ein Failover aus, ja, oder ein Switchover?
Und was ist jetzt, wenn du zum Beispiel verschiedene Stationen hättest und jede ist redundant aufgebaut?
Genau, dann ist
redundante Redundanz.
Ja. Dann ist innerhalb der unteren Station dann auch wieder ein redundantes System, genau. Das heißt, die müssen ja auch untereinander hinaus.
Die Anlage würde ich ganz gerne mal sehen, wo das notwendig wäre.
Nee, das, also hatte ich letztens auch die Diskussion mit Kunden, also unten, es wird immer gesagt, dass man das braucht, ne? Also Redundanz unten bis in den Sensor. Sagen Kunden, die wollen das haben.
Ja, das ist die Anforderung. Ne?
Wenn sie es bezahlen, ist ja okay. Nee, es bezahlen die nicht, weil es setzt auch keiner ein und hat auch noch nie jemand gekauft. Ich habe es noch nicht gesehen.
Schlussendlich musst du die Ventile parallel machen.
Ja, wie willst du das denn tun? Also Ausgänge, Aktoren ist schwierig.
Ja, richtig.
Das ist einfach schwierig.
Es sind so Anforderungen, die werden schnell mal dahingestellt.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt, wenn man da mal wirklich nachdenkt, sind sie eigentlich sinnlos.
Zwei parallele Ventile hast und eins ist ein bisschen offen, hast halt ein Problem.
Ja. Ja, dann kannst du Sicherheit, also Redundanz über Sicherheit. Also du musst das im Detail durch die Analyse im Projekt festgestellt werden, ja. Genau.
Ja, und ich finde Redundanz vor allem beim Übertragungsweg eigentlich schon. Da macht es Sinn, wo ich halt wirklich eine redundante Übertragung habe. Das heißt, wenn man auf einer Leitung irgendwie eine Unterbrechung ist, dass ich Pakete trotzdem noch empfange. Aber das wirklich Hardware-redundant komplett aufzubauen, das, ne. Im Flugzeug vielleicht.
Ja, oder halt, wenn es wirklich, weiß nicht, wie es beim Schiffbau ist. Antriebstechnik, wenn da wirklich, wenn da was ausfällt, ist halt ein Problem, ne?
Ja, es gibt.
Ja, die haben wir meistens zwei Maschinen.
Ja, ja.
Meistens.
Ja.
Oder? Also auch redundant.
Ja, ja.
Ja, die sind redundant so aufgebaut, wenn sie jetzt, wenn sie nur eine Welle haben oder wenn es ein Problem ist, dass sie zu weit auseinander waren, hat man dann eben halt gesagt, ja, okay, ich habe zwei Wicklungen auf einer Welle, also zwei Antriebe auf einer Welle und habe die halbe Leistung pro Umrichter auf einer Welle. Das heißt, wenn einer ausfällt, dann geht es immer noch weiter mit dem Antrieb. Aber was ist denn der Propeller oder die Welle selber? Ne? Wo bleibt es denn dann? Also das geht dann immer weiter. Ne? Das ist denn.
Du hast ja nur einen Rumpf beim Schiff.
Ja, genau.
Wenn der untergeht.
Ja.
Ja, das kann man dann wirklich diskutieren bis ins Ende rein.
Aber da gibt es dann auch Konzepte mit E-Motoren angetrieben. Das heißt, du entkoppelst dann den großen Diesel und hast dann einen Motor am Getriebe oder irgendwo im Antriebsstrang, mit dem du halt noch navigationsfähig bleibst. Mhm. Das heißt, du kommst nur irgendwie nach Hause. Das ist dann halt auch irgendwie eine Hardware-Redundanz.
Ja.
Genau, und die Motoren können meistens dann auch generatorisch arbeiten. Das heißt, wenn der Diesel läuft, kannst du noch ein bisschen
Strom erzeugen
mit Schweröl.
Naja, mit irgendwas muss er erzeugen.
Ja, richtig. Nee, Marinediesel, was auch immer.
Kannst du ja auch einen Wal fangen.
Ja. Dabei. Den verbrennen.
Und nett. Das ist auch schwer. Ey.
Genau.
Ja. Ist zumindest schwer.
Ja. Ja. Nee, da gibt's unterschiedlichste Konzepte. Was die Hardware angeht. Mhm. Ja, jetzt gut. Sind wir voll abgeschwuft.
Ja, ein bisschen schlimm. Redundanz am Ende noch gemacht, ja.
Ja.
Okay.
Ist ja auch irgendwie verteilt, ne?
Ja, ja.
Ja, stimmt.
Ja, schön. Dann haben wir das Topic soweit durch oder haben wir noch irgendwas Grobes vergessen? Verteilte Systeme haben wir drüber hergezogen.
Genau, macht alles auf einer Steuerung.
Ja. Nein. Macht alles auf einer Steuerung.
Ja, ist zumindest einfacher.
Ja.
Ja. Nee, man muss sich halt damit dann auseinandersetzen, was für einen da am besten ist.
Jo.
Richtig, und darf auch keine Angst davor haben, es mal in Frage zu stellen, mal zu sagen, ist das jetzt wirklich clever?
Genau.
Genau, auch mal zwei Schritte zurück machen, um ans richtige Ziel zu kommen.
Genau.
Ja. Ja, dann bleibt uns jetzt noch ein bisschen News, haben wir noch. News haben wir nur, dass die nächste Messe für uns ist die Europort in Rotterdam.
Ja.
Da sind wir.
Ist mir zu weit weg.
Das ist nicht so weit weg, genau. Ja, ist auch eher maritim Branche.
Aber also, wir zeigen da was Geiles.
Ja.
Genau. Kann man schon mal so sagen. Also wer da ist, gerne vorbeikommen.
Genau. Und Hauptmesse für die ganzen Automatisierungsleute ist am Ende?
Natürlich die SBS in Nürnberg.
Genau.
Da hatte ich mir sogar auch schon mal überlegt, ob ich selber mal einen Stand mache.
Ja.
Siemens vertreiben, oder?
Ja, ja, richtig, richtig. Die Halle ist eh viel zu groß für die. Aber ich denke mir, da die Investition lohnt sich nicht.
Mhm. Ja.
Weil da zahlst du mal 8.000 Euro für so einen Fußhubenstand.
Wo du einen Hocker draufstehen kannst.
Richtig, richtig.
Oh Mann.
Und ich glaube nicht, dass da Kunden kommen, die dann da auf der Messe darauf einspeichen. Mhm. Das bezweifle ich.
Hier ist ja auch schön.
Ja, ja. Kannst du hier einladen.
Genau.
Machst du eine Hausmesse.
Ja, jetzt geht's ja. Jetzt kann man das ja endlich mal machen.
Ja, ja, genau. Die SPS ist von 14. bis 16. November und die Europort von 7. bis zum 10., wenn ich das noch nicht gesagt habe. Keine Ahnung. November.
Nee, hast du nicht.
Und festgestellt haben wir, dass SPS Nürnberg nicht mehr das bedeutet, was SPS.
Nein, schon lange nicht mehr.
Das wusste ich aber nicht mehr.
Das haben die vor, ich weiß nicht, was.
Ja, das ist Jahre her. Ja, länger.
Noch länger.
Ja, ja, noch länger. Ich habe das, irgendwie haben wir das dann doch nochmal rausgefunden. Ja, genau. Das ist schon ewig her, dass die Smart Production Solutions heißt.
Ja. Naja. Ich wusste das nicht. Ich habe ja SPS immer mit SPS. Ja, so ist die auch mal begonnen. Die hieß ja IPC SPS Drives.
Ja, richtig.
Ja, und dann, und das hatte ja wirklich was mit Steuerung zu tun. Und jetzt ist das nur noch SPS. Und hat jetzt nichts mehr mit dem Produkt zu tun, weil hat mich gewundert,
dass da... Ja, wenig. Nichts mehr ist falsch, aber wenig.
Ja, genau. Ja. Nicht mehr mit der Steuerung an sich zu tun, sondern ist ja international, deswegen haben sie das wahrscheinlich auch immer umbenannt. Also das SPS ist ja nur so ein deutscher Begriff.
Ich weiß gar nicht, wann ich das jetzt mal war.
Und ich glaube, die hätten sogar irgendwo geschrieben, dass dieses Jahr ist sogar noch größer wie letztes Jahr wieder. Die ist auch wieder am Wachsen.
Ja.
Wir werden sehen. Wir werden berichten.
Wir werden berichten, ja.
Ja.
Ja, ich werde wieder hauptsächlich in der Halle 7 unterwegs sein.
Gibt's das meiste Bier?
Ja.
Ah, das macht Sinn.
Ja. Und jetzt habe ich nur noch ein Thema Krabbelkiste. Das wollte ich nur noch mal mitteilen. Wir haben ein neues Aufnahmegerät. Haben wir uns jetzt hier zugelegt, weil wir sonst immer...
Ach, das ist das.
Ja. Okay.
Genau. Ich habe vorhin auch gefragt, was ist das denn?
Ja, weil wir da sonst immer so viel rumfummeln mit Reaper und Studio
Link.
Ah, Studio Link ist kein Problem, das geht immer ganz gut. Also da war jetzt... aber
ich meine Firewall freischalten.
Genau, und dann, wenn das Interface dann nochmal gebootet wird und sowas alles, dann geht das alles, aber das ist... hat immer Schwierigkeiten. Und dann haben wir jetzt gesagt, weil wir uns jetzt hier on live treffen, hier einmal, habe ich gesagt, ja, dann kaufe ich mir mal so einen Recorder und habe eine günstige Alternative gefunden. Das Ding heißt Zoom Pod Track 4 und weiß nicht, kostet unter 200 Euro, glaube ich, 180 oder so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Kann 4 Spuren aufnehmen und ich hoffe mal, der Podcast ist was geworden.
Wir werden es dann sehen.
Wir werden sehen. Das ist jedenfalls mit diesen Dingen jetzt aufgenommen. Und Profi-Kopfhörer mit Mikrofon kosten Heidengeld. Ist eigentlich zu nennen von dieser Qualität, wenn man das jetzt so jetzt so hört, würde man ein Bayer nehmen, der so an die 300 Euro kostet, aber dieser hier ist jetzt ein Superlux HMC 660X, der daran passt, der kostet 45 Euro, hat von mir noch ein paar neue Pads bekommen, damit es ein bisschen angenehmer zu tragen ist. Und
Features und Upgrades.
Ja, genau, zwei Widerstände von 50 Cent.
Hack my headphones.
Ja, genau. Und dann ist es genau dieses Gerät jetzt, wodurch wir sprechen. Und kann ich nur empfehlen. Also für schnelle Podcasts bis zu 4 Personen, super Lösung.
Ja.
Falls sich das nicht so gut anhört, einfach sagen.
Dann löschen wir es wieder.
Ja, machen wir es nicht mehr.
Ja. Nee, wenn das genauso ist, was wir hier so selber hören, glaube ich, ist es
ja
schon ganz gut.
Ja.
Laute Lacher sind mal ein bisschen übersteuert.
Ja.
Also hört auf zu lachen.
Genau, hört auf zu lachen. Dafür gibt es keine Klicks, hoffe ich. Nee. Wenn doch, dann liegt das an irgendwas anderem.
Genau.
Aber ich will mal kurz anmerken, also hat bis jetzt niemand geklickt in der in der Zeit, wo wir jetzt aufnehmen. Nee. Ist kein Klick ertönt.
Nein.
Nein.
Nein. Wir haben auch keine.
Hat sich gelohnt, Sven die Maus wegzunehmen.
Ja, das, ich denke, können wir abschließen für heute. Und dann gehen wir jetzt in die in das
Meeting Teilen über.
Ja, ja, das Meeting.
Ja.
Das Geschäftsmeeting, Business Meeting.
Heizen wir mal einen Kamin an.
Ja,
und richtig gemütlich wird.
Wollen wir mal sehen,
ja, das Wetter, das Wetter ist bei uns besser.
Ja.
Muss ich ja mal sagen.
Ihr habt es doch mitgebracht.
Ach so.
Bis bevor ihr gekommen seid, war es hier wunderschön.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und hören uns das nächste Mal.
In ein paar Wochen.
Ja.
Jo.
Ne?
Jo.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Adios. Ja, hättest du mal hier sowas.
Hab ich nicht.
Ja. Also.
Ich behalte es in der Hand. Mit einer Räuspertaste.
Nee, haben wir nicht. Aber Stecker. Hast du Feedback gefunden?
Ich nicht.
Also.
Das Feedback stand eben in der Tür.
Ach so, das ja, das haben wir.
Wir haben übrigens unsere Geburtstagsfolge vergessen. Wir sind schon über ein Jahr alt.
Ich weiß es nicht mehr.
Schlecht vorbereitet.
Ich sag dir das.
Schlecht. Gar nicht.
Kaum sind sie weg von der Küste, geht nichts mehr.
Nee. Da kann man ja auch nicht so weit gucken. Und dann auch noch schlechtes Wetter.
Ja, bei uns musst du halt aufs Dach zum Gucken. Dann kannst du aber weit gucken.
Bis zum nächsten Berg.
Ja.
Dann sagen wir, wie begrüßen wir uns jetzt hier? Guten Tag,
oder? Ja, so startest du meistens.
Ja,
genau. Guten Tag.